Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Christopher Ricke und zu Gast ist der Kulturmanager Basil Kerski. Der leitet unter anderem das Europäische Solidarność-Zentrum in seiner Geburtsstadt in Danzig. Ich freue mich, dass Sie heute Mittag Zeit für uns haben.
Guten Tag, ich freue mich auch.
30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs drohen die USA jetzt mit einer Verlegung von US-Soldaten aus Deutschland nach Polen. Wie ernst nehmen Sie das?
Das ist keine Drohung. Das ist der Versuch, die amerikanischen Kosten in Europa zu reduzieren, indem man einen Teil, einen ganz kleinen Teil der Truppen in Deutschland mehr im Osten einsetzt. Übrigens rotierend, nicht als feste Präsenz in Polen.
Nirgendwo in Europa gibt es so viel stationierte US-Soldaten wie in Deutschland. Aber vielleicht kann sich da ja in naher Zukunft mal ein bisschen was ändern. Vielleicht auch nicht. Die USA schimpfen. Die schimpfen seit geraumer Zeit, dass die Deutschen ihre Versprechen bei den Rüstungsausgaben nicht einhalten. Da haben die USA nicht ganz Unrecht. Der US-Botschafter in Deutschland hat jetzt nochmal nachgelegt. Und Herr Kerski, jetzt kommt ja auch noch Trump zum 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs nach Polen. Jetzt könnte man mutmaßen, medialer Theaterdonner vor so einer Reise. Ist das so einfach?
Es ist beides. Es ist das, was Sie gesagt haben. Ein Stück einer alten Debatte um die Neuausrichtung der NATO. Soll die NATO ein Solo der Amerikaner sein oder wollen wir doch Verantwortung auf die wichtigen Mitglieder übertragen? Deutschland ist ein wichtiges Mitglied. Und andererseits kommt Trump nach Europa am 1. September, ganz wichtiges Datum, Weltkriegsausbruch vor 80 Jahren, nach Polen. Und in Polen ist Wahlkampf. Am 13. Oktober wird das Parlament gewählt. Schicksalswahl für Polen. Und Trump ist ja sowieso permanent im Wahlkampf, aber in einem Jahr wird in den USA gewählt. Und da muss man unterscheiden, also zwischen der Sachdebatte. Sie haben sehr gut erwähnt, dafür bin ich Ihnen dankbar, weil immer, wenn ich über NATO und US-Truppen in Deutschland spreche, habe ich den Eindruck, die meisten Deutschen wissen gar nicht, wie wichtig Deutschland für die USA ist, wie stark Deutschland von der Truppenpräsenz.
Rammstein, Landstuhl, die Truppenübungsplätze.
52.000 US-Soldaten, US-Zivilisten plus natürlich noch deutsche Angestellte. Und es wird ja immer darauf geschimpft, NATO-Osterweiterung hätte zu einer so starken Präsenz der Amerikaner, zu einer Bedrohung geführt. Ich habe versucht, Informationen zu finden, was nicht leicht ist, denn es gibt keine ständige US-Truppenpräsenz östlich der Oder. Das sind rotierende Truppen. Also US-Soldaten sind maximal 9 Monate im Einsatz. Übrigens sind das NATO-Truppen, nie alleine, immer in Verbänden mit anderen Soldaten, auch deutschen Soldaten. Und man schätzt, dass in Polen etwa 4.500 US-Soldaten jährlich im Einsatz sind. Übrigens auch die baltischen Staaten mit Schützen.
Ja, ja, die baltischen Staaten und die Polen, die kann man sich ja durchaus vorstellen, dass die mehr Interesse daran haben, mehr Amerikaner im Land zu haben.
Sie wissen ganz genau, wir haben das hier oft diskutiert, die Sicherheitslage, die Einschätzung der Sicherheitslage in Europa hat sich nach der Invasion auf die Krim oder durch den Krieg im Osten der Ukraine drastisch verändert. Auch durch eine verbale Aggression, vor allem gegenüber den baltischen Staaten, den NATO-Mitgliedsländern. Und es gibt ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis, vor allem in den Ländern an der östlichen Flanke. Und in der Debatte jetzt in diesen Tagen geht es darum, werden möglicherweise 2.000 US-Truppen aus diesen deutschen Beständen rotierend nach Polen gehen. Die polnische Regierung betreibt auch eine Riesenpropaganda darum, eine gefährliche Propaganda. Sie setzt sozusagen mehr auf das Bündnis mit den USA als auf die Stärke der NATO. Die meisten polnischen Bürger sehen das mit einer gewissen kühlen Zurückhaltung. Sie glauben, dass nur eine gut funktionierende NATO sie vor Russland schützen kann. Aber tatsächlich gibt vielen Polen die stärkere Präsenz der Amerikaner ein Sicherheitsgefühl. Und das stärkt ihr Sicherheitsgefühl und das will die Regierung nutzen mit sehr viel Geld. 2-3 Milliarden US-Dollar sind im Gespräch. Ja. Und ich glaube, Trump ist sehr zufrieden als Geschäftsmann.
Nicht? Ja, er senkt die
Kosten seiner Truppenpräsenz in Europa.
Der wird sich sicherlich auch feiern lassen. Interessanterweise gedenkt man ja seit einer Weile am 1. September in Polen in der Hauptstadt Warschau. Nicht dort, wo man ja auch gedenken könnte und lange gedacht hat, in Danzig. Also die Stichworte am 1. September 1939, der Überfall Deutschlands auf Polen, das war Danzig, das war die Westerplatte. Aber jetzt große Feiern in Warschau.
Also natürlich hat die Stadt Warschau auch Grund daran zu erinnern, dass sie am 1. September bombardiert wurde. Also der Luftkrieg begann 1939 und nicht über Berlin oder Dresden später. Die Stadt Warschau ist im September zu 30% bombardiert worden. Aber bislang war es Tradition, bislang in den letzten 20 Jahren in den demokratischen Polen, dass der Staatspräsident, der Ministerpräsident in Danzig sind. Denn um 4.45 Uhr begann der Angriff auf die Westerplatte in Danzig. Danzig war damals freie Stadt und ein Symbol für den Konflikt nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Polen und Deutschland um die Grenzen in Europa. Eine der Forderungen von Hitler war Grenzveränderung, nicht wahr, gegen Versailles. Und der Angriff auf Danzig war eine seitens Nazi-Deutschlands historische Negation der Nachkriegsordnung nach dem Ersten Weltkrieg.
Habe ich verstanden, aber warum diese Verlegung?
An der Westerplatte.
Sind die Danziger zu störrisch?
Ja, und jetzt gibt es ein ganz einfaches Problem. Die Stadt Danzig, wie auch die Stadt Warschau übrigens, Breslau, Krakau, Posen, gehören zu den Städten, die die Regierung und den Präsidenten seit Jahren massiv kritisieren für ihre, ja, vor allem antieuropäische Haltung, für die Zerstörung der Unabhängigkeit der Gerichte. Vor allem Danzig spielt eine führende Rolle. In diesem Jahr, im Januar, ist der Oberbürgermeister von Danzig, Pavel Adamowicz, ermordet worden. Der erste politische Mord.
Ja.
Ein Schock. Die Nachfolgerin, Alexandra Dulkiewicz, übrigens eine Arbeitskollegin von mir, meine ehemalige Pressesprecherin, hat sich in den letzten Monaten als eine starke, junge politische Persönlichkeit profiliert, die Regierung kritisiert. Die Regierung bekämpft sie mit einer massiven Propaganda und deshalb will sich niemand seitens der Regierung, seitens der Präsidialkanzlei in Danzig zeigen. Danzig soll bestraft werden für seine Aufmüpfigkeit. Die symbolischen Zentren sollen Warschau und die Kleinstadt Wielun sein, die übrigens auch um 4 Uhr morgens am 1. September sinnlos zusammenbombardiert wurde von der deutschen Luftwaffe. Dort wird übrigens Bundespräsident Steinmeier seinen Polenbesuch am 1. September beginnen.
Wir stehen kurz vor den Gedenkfeiern zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Hier erstmal ein Dankeschön an Basil Kerski. Wir reden gleich weiter und zwar über die Feiern zum Fall des Eisernen Vorhangs. Denn da jährt sich ja auch was, nämlich zum 30. Mal. Und zumindest von mir gefühlt könnten die Feiern zum 30. ein bisschen kleiner ausfallen als zum 25. Haben Sie auch so den Eindruck, dass wir ein bisschen sparsam sind?
Ich habe auch den Eindruck, dass wir dieses Datum vergessen haben oder zumindest auch emotional nicht würdigen können. Das ist richtig. Ja.
Wir sprechen jetzt über 1989. Da geschah ja was Großes, was wirklich Großes im gesamten Warschauer Pakt. Eigentlich geschah das Unfassbare. Die Sowjetunion hatte abgewirtschaftet, Demokratie brach sich Bahn und bevor in Deutschland die Mauer fiel, hatte Polen ja schon längst einen nicht-kommunistischen Regierungschef. Im August 1989, also wirklich vor 30 Jahren, wurde Tadeusz Mazowiecki gewählt. Herr Kerski, da waren Sie ein ganz junger Mann, noch keine 20 und Sie waren ja auch nicht mehr in Danzig. Sie waren da ja schon seit Jahren in Berlin. Trotzdem, wie haben Sie das damals erlebt?
Ich habe das zwischen Berlin und Danzig erlebt. Ich lebte damals in einer absurden Welt, wenn wir jetzt vom August 1989 sprechen. Denn im Westen der Stadt hatte ich den Eindruck, gut, man bekam viel mit. Gorbatschow, Perestroika, Solidarność. Die Ungarn ließen Parteien offiziell zu im Frühjahr 89 und Vereine. Aber ich glaube, keiner glaubte daran, dass sich Europa verändert. Und so ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck, das, was ich aus Polen berichtete, interessierte niemanden. Denn ich fuhr nach Polen, denn Polen war de facto seit den Wahlen vom 4. Juni ein freies Land. Das waren halbfreie Wahlen. Es war ein Zeichen Richtung Moskau. Wir wollen Veränderungen, aber Schritt für Schritt. Wir wollen jetzt keine Revolution, die alles auf den Kopf stellt. Man hatte auch übrigens Angst vor Honecker und Krenz.
Mhm.
Wieso? Am 4. Juni war das blutige Ende der Revolution in China.
Ja, etwas, was heute das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens.
Das heißt, im Sommer fragten sich alle, wie sind Veränderungen möglich, die Mehrheit der Gesellschaften will, friedlich. Und man tat das Schritt für Schritt. Ein weiterer Schritt war im August die Ernennung von Tadeusz Mazowiecki. Das war ein Nicht-Kommunist zum ersten nicht-kommunistischen Ministerpräsidenten. Es war eine Sensation. Die Armee, Polizei blieben weiterhin in der Hand der Kommunisten. Das war auch ein Zeichen nach Moskau. Wir wollen uns öffnen, aber wir wollen dem Bündnis treu bleiben. Ich glaube, in Deutschland vergisst man, dass in Ungarn und in Polen damals die Grundlagen gelegt wurden für diese starke Revolution dann ab September, Oktober in der DDR. Denn die Medien spielten eine Rolle. Die Westmedien berichteten umfassend über die Vorgänge und gaben den Deutschen, Ostdeutschen das Gefühl, wo leben wir denn eigentlich? Die Polen sind frei, die Ungarn sind frei und wir leben immer noch in diesem Honecker-Krenz-Gefängnis mentalen.
Da gab es ja auch sehr wichtige Namen damals und die Personen gibt es ja heute noch. Also wenn ich mir zum Beispiel den Arbeiterführer in Danzig anschaue, Lech Wałęsa, der dann später Präsident wurde, das 5 Jahre blieb und dann mit ein bisschen Knirschen ausgeschieden ist. Ich glaube, dann war er nicht mehr so beliebt wie am Anfang.
Also Lech Wałęsa ist heute eine Legende. Das ist die letzte lebende Legende des 20. Jahrhunderts.
75,
der Mann ist erst, ich glaube,
76
Friedensnobelpreisträger. Das ist jemand, der gesagt hat, ich als Mensch, als Arbeiter akzeptiere das Vertretungsmonopol der Kommunisten für die Arbeiterschaft nicht. Ich verändere mein Leben, das Leben anderer. Ich mache es aber friedlich. Deshalb bekam er den Friedensnobelpreis. Ich habe den Eindruck, die Deutschen wissen gar nicht, dass sie so einen Nachbarn haben.
Doch.
Ich
glaube schon.
Der sie sehr schätzt übrigens. Der auch am 9. November, als die Mauer fiel, hatte er einen Gast in Warschau. Das war Bundeskanzler Kohl mit einer riesen westdeutschen Delegation. Man war froh, endlich Beziehungen zu einem neuen Polen aufbauen zu können. Und Wałęsa sagte ihm, die Mauer ist gefallen, die deutsche Einheit kommt, sie müssen zurück, sie müssen ihren Staatsbesuch unterbrechen. Kohl war schockiert. Ist das wieder so eine verrückte Idee dieses verrückten Polens? Ja, die ungebildet, hat überhaupt Ahnung von der Komplexität der Politik? Nein, Wałęsa ist einer der Väter auch der deutschen Vereinigung.
Sie haben ja die Spannung zu Peking angesprochen, ne? Diese Angst, dass tatsächlich die Panzer aus den Kasernen kommen, dass es passieren kann in der DDR wie in China und die große Hoffnung, dass es eben passiert wie in Polen.
Absolut, also man muss nochmal an dieses, also wenn wir dieses Jahr am 9. November eine Rückschau machen wollen, wenn wir auch in die Zukunft schauen wollen, dann müssen wir uns an das Schlüsseldatum 4. Juni 89 erinnern. Zwei Dinge sind da passiert. Peking, das ist bekannt. Heute kommt das ja zurück, nicht? In Hongkong kämpfen
natürlich
Bürger, Chinesen um das Stück.
Und die Welt kann mit großer
Freiheit.
Sorge nur zuschauen.
Genau, und es entwickelt sich wieder eine friedliche Revolution, auch gegen die neuen Möglichkeiten neuer Diktaturen. Und am 4. Juni, das ist damals überschattet worden, hat Lech Wałęsa die halbfreien Wahlen absolut gewonnen. Und damit haben die Bürger gezeigt, die Kommunisten haben nichts zu sagen. Ihre Legitimation war weg. Und das war nicht nur ein Problem der Polen, auch Moskaus. Egon Krenz übrigens und Honecker ließen die Bilder aus Peking als Warnung rauf und runter zeigen.
Ja, die liefen im DDR-Fernsehen.
Genau, im DDR-Fernsehen. Juni 89 auch ein wirklich wichtiges Datum. Die Kosovo-Rede, die Amselfeld-Rede von Milosevic. Die Ankündigung eines neuen Nationalismus. Kommunisten entdecken den Nationalismus in sich und versuchen, ihre Macht mit Nationalismus zu retten und schaffen einen Bürgerkrieg, ethnische Säuberung. Also daran muss man auch erinnern. Das war auch einer der Wege. Aber wichtig ist, glaube ich, jetzt zu sagen, am 4. Juni begann in Polen ein friedlicher Weg in Europa. Ohne diese Veränderung wäre die Demokratie, die deutsche Demokratie, die Vereinigte nicht möglich gewesen. Und ich hoffe, aber ich bin skeptisch, dass wir am 9. November nicht nur über die Veränderungen in Deutschland, in der DDR sprechen.
Ja, wir sprechen vielleicht
tatsächlich noch ein bisschen breiter uns erinnern.
Wir sprechen vielleicht sogar noch über ganz andere Veränderungen, weil die Symbole der damaligen Zeit ja heute auch im deutschen Wahlkampf wieder aufgegriffen werden. Richtig. Wenn Sie durch Brandenburg oder andere ostdeutsche Bundesländer, die im Wahlkampf stehen, fahren, sehen Sie Plakate von der AfD. Wende 2.0, vollende die Wende, Ostdeutschland steht auf. Das ist vielleicht frech, aber es funktioniert und die Bürgerrechtler von damals sind sauer. Wie sehen Sie diese Übernahme dieser Parolen?
Wissen Sie, das erinnert mich an die sehr interessante Debatte der letzten Jahre, was ist eigentlich Populismus? Und es gibt einen sehr klugen Deutschen, der in den USA lehrt, Jan Werner Müller, ein Politikwissenschaftler, der hat das auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, 1989 war das Schlagwort, wir sind das Volk. Das war die Stimmung, nicht nur in der DDR, in Mitteleuropa. Es muss sich was ändern. Und er sagte, und die Populisten, Nationalisten darunter auch sagen jetzt, nur wir sind das Volk.
Aber das nur sagen sie leise.
Und sie sagen, es ist sehr leicht, diesen Weg einzuschlagen. Von dem wir sind das Volk zu dem nur wir sind das Volk. Insofern wundert mich, muss ich ehrlich sagen, die AfD nicht, die diesen Weg jetzt einschlägt, um natürlich den Pluralismus in Frage zu stellen. Ja, vielleicht, ich glaube auch, um die europäische Ordnung in Frage zu stellen, die damals entstand. Ein anderes Datum, ich glaube, die meisten haben auch vergessen, dass Europa, in dem wir leben, das Ganze, nicht nur hier in der Mitte im Osten, ist auch 92 entstanden. Die Europäische Union ist 93 entstanden, auch als eine Folge auf diese Veränderung. Vereinigung Deutschlands, Demokratisierung, die Osterweiterung. Zentraleuropas, nicht Osterweiterung. Die Westeuropäische Union musste sich neu erfinden.
Okay.
Die Demokratiewelle
also
gab hier auch neuen Mut. Die Osterweiterung kam viel, viel später, 2004, weil sich keiner traute, diese ärmeren Nachbarn reinzuholen. Die mussten erst mal lange warten. Die Ostdeutschen mussten nicht warten, kamen sofort rein. Nein, aber auch die EU, die wir heute kennen, ist ein Kind von 89. Insofern ist das nicht nur ein deutsches oder polnisches Datum, es ist ein gesamteuropäisches Datum.
Wir haben gerade über den politischen Aufbruch vor 30 Jahren gesprochen. Und das ist ja was Besonderes, das muss man so sagen. Wir dürfen darüber reden, ganz offen, auch in den Medien. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu China, wo der Studentenaufstand vor 30 Jahren, wir haben gerade angefangen darüber zu reden, mit dem Massaker in Peking endete, wo heute nur noch in Hongkong offenbar aufbegehrt werden kann. Und die Hongkonger sind da ja wirklich sehr, sehr mutig. Und auch das, was da in Hongkong gerade passiert, ist brandgefährlich. Denn wir wissen, wer in China von der Linie abweicht, muss schon ziemlich prominent sein, dass er dann wenigstens Exil gehen kann. So wie Ai Weiwei, der vor 4 Jahren nach Berlin gekommen ist und jetzt weiterziehen will, weil, Zitat aus einem Interview, Deutschland keine offene Gesellschaft mehr ist. Wie haben Sie das denn gelesen, Herr Kerski? Mit Staunen, mit Kopfschütteln, mit Nicken? Man kann ja auch nicken.
Ach, das ist ein schwieriges Thema für mich. Sie haben ja gesagt, ich bin Wahlberliner seit 40 Jahren. Und es fiel mir sehr, sehr leicht, darauf hinzuweisen, wie oft ich mich missverstanden oder nicht angenommen fühle. Aber das ist mir zu leicht. Also jemand, der aus seiner Kultur hinausgeworfen wurde, ist vielleicht immer an einem ganz bestimmten Ort fremd. Und vielleicht fühlen sich solche Menschen, die multikulturell sind, die Flüchtlinge mal waren, muss hinzufügen, mein Vater ist Iraker, in mir ist nicht nur eine polnische Seele. Insofern ist das Gefühl der Fremdheit oft präsent. Ich glaube, solche Menschen fühlen sich immer wohl, wenn sie gleichzeitig in verschiedenen Kulturen präsent sind. Ich bin nicht einverstanden mit dieser grundsätzlichen Kritik an den politischen Zuständen. Für mich ist die Bundesrepublik und Berlin doch eine offene Gesellschaft im Sinne eines politischen Systems, das Offenheit zulässt, das Menschenrechte respektiert. Deshalb muss ich Ihnen sagen, ich fühle mich als nicht nur als Berliner symbolisch, auch als Bürger dieser Berliner Republik. Aber ich verstehe Ai Weiwei sehr gut. Wissen Sie, ich werde oft von Deutschen gefragt, ja, wer sind Sie denn?
Das ist die berühmte Frage, wo kommen Sie
denn
her?
Oder woher kommen Sie denn her? Und dann sagen, wissen Sie, ich verstehe Ihre Meinung. Eigentlich müsste ich sagen, ich bin Deutscher.
Ja.
Aber ich weiß, dass es immer noch schwierig ist für jemanden, der hier eingewandert ist und der keine deutschen Vorfahren ist, der kein Bio-Deutscher ist, wie es so schön heißt, zu sagen, Deutscher zu sein. Ich glaube, es gibt ein Problem immer noch mit dem Selbstverständnis, mit der Definition des Deutschseins, weil Deutsch heute viel mehr ist als Bio-Deutscher oder viel mehr ist als eine Leitkulturerfahrung. Daraus ergibt sich für mich auch immer die Frage, inwieweit sind Deutsche bereit, die fremden Einflüsse oder die Perspektiven von Menschen, wie jetzt meiner Person, anzunehmen. Aber ich bin mit diesem Deutschland-Bashing von Ai Weiwei nicht einverstanden. Er hat in diesem Weltinterview etwas sehr Schönes gesagt und ich glaube, das ist treffend. Er hat gesagt, in dem Augenblick, wo er geboren wurde, in einer Künstlerfamilie, in einer Familie derjenigen, die sich nicht unterordnen, war er schon ein Fremder. Also Ai Weiwei bleibt leider ein Fremder, deshalb ist er ein so genialer Künstler, weil er aneckt. Und wissen Sie, man muss sich immer die Frage stellen, welche Heimaterwartung hat man? Viktor Frankl, ein großartiger österreichischer Psychoanalytiker, Holocaust-Überlebender, hat mal etwas Schönes gesagt. Heimat ist für ihn dort, wo er verstanden werde. Und das muss sich jeder von uns fragen. Und ich glaube, die Heimat eines Ai Weiwei kann nicht in Berlin sein oder nur in China. Sie ist weltweit für so einen kosmopolitischen Künstler. Insofern verstehe ich seine Kritik an Deutschland nicht. Diese Enttäuschung musste ja kommen. Deutschland, Berlin kann ihm nicht die Heimat ersetzen im Sinne von Frankl. Totalen Verständnisses seiner Person, seiner Kultur, seiner Persönlichkeit. Insofern sollten wir diese Debatte ein bisschen runterhängen.
Aber es ist interessant, wir können natürlich an einem Punkt gerade noch mal bleiben, an dieser wirklich dümmlichen Frage, wo kommen Sie denn her? Ich kann dann sagen, ich komme aus Bayern und dann sagt man auch, was machst du hier in Berlin? Diese Frage, wo kommen Sie daher? Wenn man sich kennenlernt, vielleicht ist das ja gar nicht bös gemeint, nur dumm gemacht, wenn man sich kennenlernen will, kann man auch zum Beispiel fragen, ich könnte Sie jetzt fragen, Herr Kerski, spielen Sie ein Musikinstrument?
Ja, wissen Sie, also man muss sich überhaupt davor schützen, sich vergiften zu lassen durch schlechte Energien. Also insofern, wenn jemand auf mich zukommt und fragt, woher stammen Sie, dann nehme ich mal an, dass das eine unbeholfene Frage ist, der versucht ist vielleicht das Reichtum, die Ungewöhnlichkeit der Person zu erkennen. Aber was ich meinte, ist etwas Ernsteres. Was ist Deutsch? Ist immer noch eine Frage. Wieso ist das eine Frage? Weil das Deutschsein immer noch keine politische Kategorie ist. Sie haben gesagt, ich bin seit 40 Jahren Bürger dieser Stadt. Ich war 89 in Berlin, ich fühle mich als Teil dieser Veränderung, dieser Republik und ich erlebe immer noch, das will ich jetzt nicht als Diskriminierung beschreiben, also ich habe eine Distanz dazu. Ich erlebe immer noch, dass viele nicht kapieren, ich bin Deutschland. Und seit 8, 9 Jahren lebe ich in Danzig, in meiner Heimatstadt habe ich eine europäische Institution aufgebaut. Ich will in beiden Städten leben, denn in beiden fühle ich mich, da ist ein Stück meine Selbstverständlichkeit.
Wie wäre es mit Ich bin Europäer?
Aber es wäre schön, wenn solche Leute wie ich selbstverständlich sagen könnten, ich bin Deutscher und all die Erfahrungen, die vielleicht nicht dazu passen, würden mit reingehören. Ich glaube, wir sind immer noch auf dem Weg zu einer politischen Nation. Das klingt vielleicht sehr, sehr trocken. Sie wissen, was ich meine. Die deutsche Kultur, die deutsche Staatlichkeit hat sich leider über 2 Jahrhunderte immer ethnisch definiert. Und auch in dieser Leitkulturdebatte der letzten 20 Jahre gab es diese Sehnsucht nach dieser klaren Einordnung des Ethnischen. Wir müssen aber eine politische Nation sein. Das heißt, Menschen aus verschiedenen Kulturen, verschiedener Hautfarbe, verschiedener Religionen bilden dieses Deutschland.
1994 ist genau 25 Jahre her und da war Boris Jelzin der erste demokratisch gewählte Präsident Russlands. Und da gab es einen gewissen, den kannten damals noch nicht alle, einen Wladimir Putin, der war gerade Vizebürgermeister in St. Petersburg. 5 Jahre hat es ja noch gedauert, dann war Putin ganz oben. Und dort ganz oben hat er sich in den letzten 20 Jahren gehalten. Da zahlt die Demokratie einen ziemlichen Preis dafür. Denn Russland ist eine gelenkte Demokratie, die Opposition wird kriminalisiert. Wir können gespannt sein, was heute passiert. In 20 Minuten beginnt eine genehmigte Demonstration der Opposition in Moskau. Und auch darüber spreche ich mit dem Kulturmanager Basil Kerski, der unter anderem auch Chefredakteur des Magazins Dialog ist. Herr Kerski, wie sorgenvoll müssen wir heute Nachmittag schauen?
Doch, sehr sorgenvoll, denn ich glaube, bei diesen Demonstrationen geht es zwar nur um die Kommunalwahlen, die anstehen in Moskau, aber sie zeigen nach 20 Jahren Putin, dass das System Putin zu Ende geht, dass zwar keine Alternative zu ihnen sichtbar ist, dass die wichtigsten Kritiker permanent eingesperrt werden, wie Nawalny, oder nicht zu Wort kommen, auch nicht kandidieren dürfen. Aber ich glaube, bei diesem Moskauer Ausbruch der Bürgerproteste zeigt sich, die Menschen wollen ein neues politisches System.
Ja, da ist Druck drin. Ich weiß nicht, ob man das mit Hongkong vergleichen kann. Also gleichzeitig.
Da geht es natürlich nicht nur um die Kommunalwahlen.
Da geht es um was ganz anderes. Viele nicht genehmigte Demos. Wir haben tausende Teilnehmer, haben wir gelesen in den letzten Wochen. Brutales Vorgehen der Sicherheitskräfte. Und das eben 2019, nicht 1989.
Wir dürfen auch nicht vergessen, das sind jetzt Proteste, die wir wahrnehmen in Deutschland, in Westeuropa. Ich war heute überrascht, auch meine Ignoranz zu erkennen. Ich habe gegoogelt, wie es so schön heißt. Es ist eine Welle von Protesten auf der kommunalen Ebene in Gesamtrussland in den letzten Wochen. Die Unzufriedenheit mit dem staatlichen Management ist groß. Ja, verbunden auch mit einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation. 20 Jahre Putin war zunächst einmal wirtschaftlicher Aufschwung, Zunahme der Realeinkommen, das brachte Putin eine große Popularität. Nicht nur Kriege, nicht nur eine aggressive Sprache. Und seit 10 Jahren haben wir es mit einem systematisch fallenden Realeinkommen. Das klingt immer so schön, nicht wahr? Aber de facto diese Mittelschicht, die entstanden ist, dieses Bürgertum, was entstanden ist, relativ wohlhabend im Vergleich zu den 90er Jahren, der Hyperinflation, der Zerstörung der Werte, Das leidet enorm, das verarmt enorm. Der Staatsapparat im Putin bedeutet auch Bereicherung, auch Nutzung der Ressourcen. Das heißt, wir haben es nicht nur in Moskau, im gesamten Land mit Protesten zu tun.
Mhm. Aber trotzdem ist natürlich das, was wir auch sehen, das Unschöne, was wir sehen, Putin nimmt sich die Krim, weil er es kann. Putin hat mit dem Krieg in der Ukraine offiziell wenig zu tun, aber er will den Ukrainern Zugang zu russischen Pässen erleichtern. In Westeuropa bei den rechtsextremen Parteien bewundern viele diesen starken Mann und die ostdeutschen Ministerpräsidenten wollen die Russland-Sanktionen schleifen, weil sie wieder Geschäfte machen wollen, weil sie auch sagen, wir müssen wieder sowohl für Sachsen als auch für Russland wieder zu wirtschaftlicher Prosperität kommen. Kann man das irgendwie positiv auflösen?
Das
große
ist
Frage, ne?
Sehr schwierig. Also Tatsache ist folgendermaßen, wir redeten vor ein paar Minuten ja nicht zufällig über 89. Es geht ja nicht darum, dass sich jetzt zwei ältere Herren jetzt nostalgisch zurückschauen auf das geteilte Vereinigte Berlin. Wir leben in einer politischen Ordnung oder auf Grundlagen, die 89 entstanden sind. Was ist deren Grundlage? Die Tatsache, dass universelle Menschenrechte die Grundlage für eine Demokratie bilden. Und die Gesellschaften Europas, von Russland damals übrigens bis in den Westen, haben mit einer Stimme gesprochen, haben gesagt, wir wollen diese Ideale bei uns verwirklicht sehen. Ja, dann kam die Zeit nach 89, 90, sehr, sehr verschiedene Entwicklungen. In den 90er dachte man, Russland geht mit. Leider klappt es in Russland nicht, auch in Belarus, in der Ukraine nicht. Und 99 kam mit Putin nicht nur ein neuer Ministerpräsident, dann Präsident, aber auch ein sehr intelligenter Machtpolitiker, der ein neues politisches System sich ausgedacht hat. Gelenkte Demokratie ist seine Erfindung, das ist nicht unsere Beschreibung.
Nein, nein.
Sie sehen, nach innen gelenkt, autoritär, nach außen tat er als Demokrat, als Partner des Westens. Der wollte den Westen haben für die wirtschaftliche Entwicklung Russlands. Was hinzugekommen ist, Putin greift seit Jahren massiv ein in unsere Gesellschaft, in unsere politischen Systeme.
Ja, bis in die USA, bis in den Wahlkampf.
Unsere Demokratien zu verändern. Wie zu verändern? Eben die Menschenrechte, die universellen Menschenrechte sollen nicht mehr sozusagen das Leitmotiv sein. Deshalb diese Stimmen der Populisten gegen Migration, gegen Pluralismus, fasziniert von der gelenkten Demokratie Putins. Er macht das handfest mit Geld. In Frankreich hat es Marine Le Pen offen gesagt.
Ja.
Sie profitiert von seinen Krediten. In Deutschland ist das mit der AfD nicht so klar. Gut, die sind sehr oft bei ihm. Wie es mit den Finanzen aussieht, nicht so sicher. Und was entscheidend ist, Putin hat durch den Krieg in Georgien, auch vergessen, vor 10 Jahren Einmarsch in Georgien.
Ja, durch den Krieg, Südossetien.
Durch den Krieg auch in der Ukraine, auch mit konventionellen Mitteln, mit Waffen, diese Nachkriegsordnung derzeit nach 89, in der wir heute leben, in Frage stellt. Insofern ist Putins Russland ein sehr schwieriger Partner für uns, denn ich habe große Sympathien mit der Gesellschaft. Ich glaube, es gibt in der russischen Gesellschaft Menschen, die träumen immer noch, und sie wollen es auch haben, von einer Demokratie, von einer offenen Gesellschaft. Das darf man auch nicht vergessen, Russland ist ein multikulturelles Land vieler Religionen, vieler Ethnien, braucht auch diese Offenheit, um zusammengehalten zu werden. Putin bietet das mit seinem russisch-nationalistischen System nicht.
Jetzt habe ich mal geschaut, was in Katalonien traditionell am Wochenende so auf den Tisch kommt. Und ich muss sagen, es liest sich ganz gut. Geröstetes Bauernbrot mit Tomate, Knoblauch, Salz, Olivenöl. Dazu mit Spinat und Pinienkerne und Rosinen. Und zum Nachtisch Crema Catalana. Das ist sowas Ähnliches wie Creme Brûlée. Und dazwischen als Hauptgang gegrilltes Fleisch. Oh oh. Gegrilltes Fleisch, Basil Kerski. Haben Sie trotzdem Appetit? Vielleicht sogar aufgegrilltes Fleisch?
Das klingt sehr appetitlich. Wissen Sie, ich bewundere die fleischlose Küche, weil sie sehr fantasievoll ist. Mag sie auch sehr, aber leider esse ich auch Fleisch.
Ja. Naja, ich esse es auch, aber beim gegrillten Fleisch müssen wir ein bisschen nachdenken. Neben der Flugscham gibt es ja jetzt auch die Fleischscham des Klimawegens. Sie haben gerade schon ein schlechtes Gewissen gezeigt.
Ich habe Ihnen erzählt, ich lebe in verschiedenen Kulturen und in verschiedenen Perspektiven, was Thema Fleisch anbelangt. In Polen gibt es immer noch einen Fleischkult, denn die 80er Jahre war die Zeit einer sehr, sehr tiefen Wirtschaftskrise. Fleisch war nicht zu bekommen. Sozusagen nach 89 war ein Symbol des neuen Erfolgs auch eine fleischreiche Küche. Es erinnert mich so ein bisschen 50er, 60er
Jahre. Das gab es ja in Westdeutschland auch.
Ja, ja. Also sozusagen, dass das Fleisch war Na, bis vor kurzem. Es klingt jetzt ironisch, aber das ist nun mal so ein Symbol des Wohlstands. Ja. Jetzt zunehmend ein reiches Angebot an verschiedenen Fleischsorten, Fleischprodukten.
Gut, der Fleischverzicht alleine wird es ja nicht machen. Wir sind ja mit dem Fleischbeispiel mitten in der Klimadebatte. Da geht es um weniger Fliegen, da geht es um mehr Bäume pflanzen, da geht es auch um langlebige Konsumgüter vielleicht gemeinsam nutzen. Und da sind immer viele dafür, da wird viel appelliert, da sagen, das ist gut, aber ich gebe es zu, ich lasse mir das Salamibrot oder das Motorrad am Wochenende doch wieder nicht nehmen. Brauche ich also Regeln? Oder andere sagen, brauchen wir Verbote? Was machen wir denn mit dieser Regel- und Verbotsdebatte?
Ach, wissen Sie, also ich halte von Verboten nicht viel. Ich glaube, Sie erinnern nichts. Ich bin mehr so ein der Bildungsfreak. Ja? Was mich immer noch wundert, ist, dass unsere Bildungsinhalte so lebensfremd sind. Wieso haben wir nicht sozusagen kulinarische Inhalte als Teil unserer Bildung? Was meine ich damit? Ja, wie ernähren wir uns? Wie erlernen wir zu kochen? Vielleicht auch so zu kochen, dass es der Umwelt nützt. Ich glaube, das ist ein langer Prozess. Da glaube ich an nachhaltige, an sehr gute Ergebnisse. Man muss offen sagen, heute dominiert das Fleisch. Denn das Einfachste ist es, ein Gericht mit Fleisch herzustellen.
Ja, ich gehe mal gerade vom Fleisch
wir
weg.
Wir gehen kurze Wege dann auch in unserer Ernährung.
Das Problem ist ja, wir wissen es und wir tun nichts. Also wir wissen, Abholzung der Wälder ist schlecht. Und was machen wir? Nicht nur im Amazonas in Brasilien, sondern auch bei den polnischen Urwäldern. Wir holzen alte Wälder ab, anstatt sie aufzuforsten. Ich bleibe nochmal in Polen. 80% der Energiegewinnung mit CO2, also Kohle, klar. Katowice, Kohlerevier. Man weiß alles, das ist nichts. Und trotzdem passiert nichts. Also doch Regeln und Verbote?
Also wenn Deutsche sozusagen die Energiepolitik Polens.
Würde ich nicht tun. Die Deutschen sind auch schlecht, aber nicht ganz so. Nicht ganz so viel CO2.
Ich glaube, fast 20% der deutschen Energie kommt aus Atomkraftwerken in Polen 0%.
Nee, so viel ist es nicht mehr. Es sind, glaube ich, noch 5.
Also nein, um Gottes Willen. Da muss ich meine Notizen schauen. Ich habe mich geirrt, es sind nur 12%, aber immerhin. Und ich glaube, Braunkohle, Steinkohle sind immer noch verlässliche Energiequellen in Deutschland.
Wir wollen ja nicht streiten, wer schlechter ist, sondern wir wollen gucken, wie wir gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Wissen Sie, es hat sich etwas, also wenn Sie mich jetzt nach der polnischen Perspektive fragen, dann muss ich Ihnen sagen, es hat sich etwas Grundsätzliches verändert in den letzten Jahren, dass eines der wichtigsten, es gibt in Polen keine starke, große grüne Partei, wie in Deutschland, aber in den Großstädten ist das Thema Ökologie ein existenzielles Thema. Also die Lebensqualität wird immer höher, aber die ökologische Qualität sinkt, Stichwort zum Beispiel Luft. Insofern haben sie es mit einem Nachbarland zu tun, was sich ernsthaft Gedanken macht über Ökologie. Wir Deutsche, jetzt sage ich mal wir, Sie sehen schizophren, wir Deutsche müssen ein bisschen aufpassen. Wir sind dann nicht sehr konsequent. Also hier die Ostsee-Pipeline mit ihrer Anbindung an traditionelle Energiequellen in Russland ist nicht gerade eine Stärkung unserer gemeinsamen europäischen ökologischen Politik oder ökologischen Energiepolitik. Also ich halte von Verboten nichts. Ich halte vielmehr von Bildung, Wissen, Kompetenzen erweitern. Wirklich wegkommen von dieser Fleischfixierung. Und bei Energiepolitik, ich bin dann sehr ein Europäer. Wir sollten eben unsere gemeinsamen Substanzen besser nutzen.
Okay, ich befürchte, dann gibt es heute einfach Gurkensalat.
Das hört sich sehr utopisch an.
Dann gibt es nur einen Gurkensalat ohne Fleisch und ohne Energie.
Aber Dönerverbot gibt es, glaube ich, hier bei uns oder mit uns nicht.
In Island sind wir gerade nicht an diesem Wochenende, obwohl es ja tatsächlich Leute gibt, die übers Wochenende mal nach Island fliegen. Was machen Sie, Herr Kerski? Haben Sie noch was vor am Wochenende? Gleich einen Schreibtischer zum Flughafen Fleisch essen?
Also ich werde kein Fleisch im Flugzeug essen. Sehr ökologisch. Ich bleibe in Berlin, laufe, fahre U-Bahn, genieße die Stadt. Ja. Werde aber meinen Fleischkonsum nicht einschränken können. Ja.
Gut, den Sonntagsbraten wollen wir Ihnen nicht nehmen.